volle Notaufnahmen, leere Praxen auf dem Land, weil oft keine Ärztinnen da sind. Ein Problem, das auch unsere Ausbildung und Arbeit betrifft, denn das Medizinstudium fokussiert sich ja vor allem auf den Klinikalltag.
Die Erfahrung ist ja auch, es gibt zahlreiche kleine Fächer, wie beispielsweise die Dermatologie oder die Augenheilkunde. Das sind Fächer, wo Studierende kurz durchrasen, aber wenig Bezug dazu haben. Und dadurch hat man gar nicht die Möglichkeit, diese Fachbereiche kennenzulernen. Und richtig kennenlernen kann man diese Fachbereiche, wenn man auch einmal mal in der Praxis ist und auch einmal sieht, wie arbeitet eigentlich ein Augenarzt, eine Augenärztin, welchen Geräten wird dort gearbeitet. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Oh ja, ich selbst hatte ein Blockpraktikum in einer Hausarztpraxis. Ich habe wenig erwartet und ehrlich gesagt aber so unglaublich viel dort gelernt. Mehr als ich jemals erwartet hätte. Und ich habe gemerkt, dass Hausarztpraxis so viel mehr sein kann und auch sehr, sehr wissenschaftlich, wissenschaftlicher, als ich es jemals gedacht hätte. Und weil nicht nur ich geläutert bin, sondern ich vielleicht euch auch überzeugen möchte, deshalb reden wir heute ausführlich über die Ambulantisierung. Es geht um die Vorteile, die wir selbst aus der Ausbildung in Praxen ziehen können und darum, welche Herausforderungen auf niedergelassene Ärztinnen zukommen, die im Studium so nicht thematisiert werden.
Was heißt denn eigentlich, Mitarbeitende zu haben? Was heißt es, Gerätschaften kaufen zu müssen, Praxen übernehmen zu müssen?
Darüber spreche ich mit Dr. Jamil Mida. Er koordiniert europaweit die Lehrpraxen und Lehrkrankenhäuser der UMCH, wo jetzt schon vermehrt auch in Praxen gelehrt wird, was ich super sinnvoll finde. Wir sprechen über die bestehenden Pläne der Politik und wie sie das Studium in der Zukunft beeinflussen werden. Das wird einige von euch betreffen, wenn ihr noch im Studium seid oder auf einen Studienplatz wartet. Also super relevant für uns alle. Deswegen viel Spaß.
Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel.
Überlastete Notaufnahmen sind inzwischen Normalität. Viele ländliche Gebiete sind ärztlich komplett unterversorgt. Und um denen entgegenzuwirken, gibt es politische Bemühungen, ambulante Versorgungsmöglichkeiten zu verbessern. Welche Auswirkungen kann das aufs Medizinstudium haben?
Ja, tatsächlich gibt es ja verschiedene Modelle, die immer wieder den Fokus auf die Ambulantisierung setzen. Ambulantisierung ist ja auch ein Thema, was früher weniger Beachtung gefunden hat und jetzt immer mehr auch den Weg in die Politik bringt, beispielsweise durch die Hausarztmodelle, wo Landkreise immer mehr auch versuchen, Studierende durch Stipendien oder ähnliches dann für also einen Hausarzt, für die Tätigkeit als Hausarzt zu begeistern. Seit 2020 gibt es ja die neue Bestrebung, auch neue Approbationsordnung bzw. die Ausbildung von Studierenden zu verändern. Das beinhaltet auch, die Praxisphasen in Ambulanzen zu stärken. Schwerpunkt ist hier die Allgemeinmedizin. Plan ist, zuvor war es 2025, jetzt ist 2027, wo die neue Approbationsordnung kommen soll und dann auch die Allgemeinmedizin bzw. das PJ aufgeteilt werden soll. Aktuell ist es ja so, dass man Chirurgie, Innere und dann ein Wahltertial hat. Zukünftig, das ist so ist zumindest die Idee, dass es Quartale geben soll und man ein dieser Viertel auch in der Ambulanz, idealerweise in der Allgemeinmedizin, absolvieren soll und auch das öffentliche Gesundheitswesen auch mit inkludiert wird. Das heißt, man kann auch jetzt praktische Phasen auch im öffentlichen Gesundheitswesen, oder es wird darüber appelliert, im Gesundheitswesen auch zu absolvieren.
Und ich kann das schon mal vorwegnehmen. Im Studium denken alle immer so, oh Gott, Allgemeinmedizin, das ist irgendwie so, naja, der letzte Rest, wenn man gar nicht mehr weiß, was man machen möchte und man so ein bisschen, naja, faul jetzt nicht, aber so uninteressiert ist, dann macht man Allgemeinmedizin. Das ist zumindest im Studium immer weit verbreitet. Das Ding ist aber, sobald das Studium vorbei ist, sehen das alle komplett anders. Also wirklich, ich würde sagen, 90% meiner KommilitonInnen sind auf Ambulantisierung total aus, sagen so, nee, ich habe jetzt 3 Monate im Krankenhaus gearbeitet, also die Arbeitsbelastung, das möchte ich nicht, und da macht man trotzdem gute Medizin und kann halt ganz anders arbeiten, das ist andere Arbeit, aber auch tolle Arbeit, und dann entscheiden sich wirklich sehr, sehr viele für den ambulanten Bereich, deswegen finde ich es sinnvoll, das wirklich zu integrieren.
Definitiv, gerade der ambulante Bereich. Es gibt ja nicht nur Ärzte, die selbstständig sind, sondern auch angestellte Ärztinnen und Ärzte. Und das trägt natürlich auch zur Work-Life-Balance bei, wenn man jetzt keine Dienste machen muss oder geregelte Arbeitszeiten hat. Das wird dann vielleicht auch interessant, insbesondere wenn man dann, wie du das schon sagst, abgeschlossen hat. Aber das Thema Medizin und Politik ist ja auch ein Thema, was sehr viel mit Geld verbunden ist. Weil es immer wieder Diskussionen gibt, Anhebung von Studienplätzen, also man sieht ja, wie hoch der NC mittlerweile ist, dass man mit einem NC von schlechter als 1,2 keinen Medizinstudienplatz bekommt. Nicht ohne Grund haben wir jetzt auch als Universität das Studienangebot geschaffen, seit 2019 Medizin auch in Hamburg zu studieren, NC-frei als UMCH, einfach weil der Bedarf so groß ist an Medizinstudienplätzen. Und auch immer die Frage ist, inwieweit schafft man mehr Studienplätze, inwieweit bindet man Studierende ein in Sicht der Regionalität. Das ist auch ein Trend, den ich immer mehr wahrnehme. Hessen beispielsweise bietet einzelne Medizinstudienplätze an für Studierende, die in der Region bleiben wollen, die in der Region verwurzelt sind. Und das ist eine Maßnahme, um Fachkräftemangel in ländlichen Regionen auch ein bisschen entgegenzusteuern.
Solche Konzepte kenne ich auch, oder dass man dann halt Teile des Studiums schon mitfinanziert als Krankenhauskette oder so und dann halt gerade auch in ländlich schwach versorgten Regionen einfach auch dadurch dann die Bindung an ein Krankenhaus schafft nach dem Studium für eine gewisse Zeit, finde ich auch sinnvoll, und kenne ich auch einige, die das gemacht haben. Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten sollten Medizinstudierenden vermittelt werden, um sie auf die ambulante Arbeit vorzubereiten?
Das ist eine gute Frage. Gerade jetzt auch diese Bindungsmodelle, Studierende da an Krankenhäuser auch zu binden. Das braucht ja immer eine gewisse Art an Erfahrung und auch eine gewisse Art an Praxiserfahrung. Das bedeutet, man sollte in diesen Praxen auch selber schon mal tätig gewesen sein, und Praxistätigkeit gibt es ja in vielen Fachdisziplinen. Das ist nicht nur die Allgemeinmedizin, sondern unsere Studierenden rotieren beispielsweise auch in der Augenheilkunde oder in der Nephrologie. Also gibt es verschiedene Bereiche, wo man auch in der Praxistätigkeit auch Praktika machen kann. Und das, was ich auch von vielen Ärzten zurückgespiegelt bekommen, die in Praxen tätig sind, ist, was im Studium zu kurz kommt, ist, wie führe ich Mitarbeitende, weil wenn ich eine Praxis habe, dann habe ich vielleicht auch Angestellte. Das Thema Führung ist etwas, das Thema Organisation, wie die gesamte Finanzverwaltung. Wenn ich beispielsweise ein Gerät anschaffe, muss ich dieses Gerät ja auch finanzieren können. Das Gerät muss ich dann irgendwann auch amortisieren. Und das sind Themen, mit denen man in der Medizin eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, weil man eigentlich auch Medizin studiert, um Patienten zu helfen und zu behandeln. Aber diese Themen kommen auch hinzu, wenn man letztendlich in einer Praxis tätig wird, nicht nur als angestellter Arzt, sondern eine Praxis dann auch leitet. Und das ist dann tatsächlich mehr als nur, aber mehr als Medizin zu machen, weil da muss ich mich leider auch um Themen wie Führung, Personalplanung und auch finanziellen Themen befassen.
Ja, absolut. Das Spektrum wird wesentlich größer dadurch, dass man dann in der Praxis geht. Man ist halt selbstständig. Das ist nicht wie viel, also schon ein bisschen anders als andere Selbstständigkeiten, aber schon auch mit den ganzen Anteilen, wie du sagst, dass halt man die Finanzen im Blick haben muss, Personalentwicklung und halt auch Führung, dass das Team funktioniert, dass sich alle Leute wohlfühlen. Da gibt es dann auch Kräftemangel, also gerade ArzthelferInnen, die sind schwierig zu bekommen, und da muss man dann gucken, wie man sich das finanziert. Und das ist halt wirklich ein Punkt, ein zentraler Punkt, den ich mir dachte, als ich fertig war, Keiner klärt darüber auf. Ich habe keine Ahnung, wie finanziere ich mir eine Praxis. Selbst, ich weiß es jetzt nicht mal, wenn ich jetzt im Klinikalltag bin und mich dazu entscheide, okay, komm, ich möchte wechseln, ich mache jetzt Allgemeinmedizin und möchte gerne später dann eine Praxis aufmachen. Ich weiß nicht, wie ich mir das finanziere. Ich weiß nicht, wie das Modell aussieht, ich übernehme eine Praxis. Ich weiß auch nicht, wie das Modell aussieht, ich eröffne eine Praxis neu alleine oder ich lasse mich anstellen. Und das sind so Sachen, finde ich schade.
Ja, das sind große Herausforderungen und ich glaube, da bist du nicht alleine. Das ist etwas, was wir auch für uns erkannt haben. Bei uns gibt es ja auch ein anderes Studienmodell. Die Studierenden bei uns studieren nach dem rumänischen System. Deswegen kann ich jetzt von der Erfahrung sprechen, wo die Studierenden kein PJ haben, sondern ab dem dritten Studienjahr in ihre Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen gehen. Da rotieren die auch regelmäßig in entsprechenden Praxen durch und lernen dort auch, wie ist es eigentlich in der Praxis zu arbeiten und können sich dann auch entsprechend mit den Ärzten und Inhabern austauschen, um dann auch frühzeitig Erfahrung zu sammeln. Natürlich, die Facharztausbildung wird ja im Krankenhaus stattfinden, überwiegend, aber dann im Anschluss ist vielleicht doch das Interesse, sich die Praxis oder familiär gibt es ja auch die Möglichkeit, dass dort Mutter, Vater entsprechende Praxis hat. Wie ist es da entsprechend auch einzusteigen, weiterzumachen oder Praxis zu übernehmen? Das sind alles Themen, die werden im Studium nicht behandelt. Es müsste eigentlich ein entsprechendes Studium oder eine entsprechende Fortbildung für solche Themen geben, weil das eine ist, den Entschluss zu fassen, vielleicht auch in der Praxis tätig zu sein, aber das andere ist, das ganze Organisatorische bis dahin überhaupt managen zu können.
Ich kann mal so eine kleine Geschichte erzählen. Ich war auf einer Veranstaltung mit PneumologInnen und habe da so durch den Tag geführt. Und einer hatte gesagt, er ist jetzt seit kurzem niedergelassen als Pneumologe und er kommt mit den Finanzen überhaupt nicht zurecht. Und der sah wirklich total verzweifelt aus. Er tat mir auch leid. Er war, ich würde sagen, Mitte, Ende 30. Und wusste auch nicht, wo er Hilfe bekommt. Er sagt, die Kassenärztliche Bundesvereinigung steigt ihm irgendwie auf den Rücken und er hat Druck von allen Seiten und er wird wahrscheinlich den Schritt gehen, wieder zurück in die Klinik zu gehen, weil er einfach keine Ahnung hat, wie er das machen soll. Hast du denn für Studierende irgendeinen Tipp, wie man auch unabhängig von eurem Studium unternehmerisch irgendwie Know-how bekommen kann?
Das Thema ist ja auch ein politisches Thema, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich in dem alltäglichen Krankenhausthemen und Krankenhausstrukturthemen informiert zu bleiben, denn Krankenhausstrukturreform ist ja ein Thema, was schon seit langem angestoßen wird und jetzt immer mehr Fahrt gewinnt. Jetzt auch kürzlich in den Nachrichten soll es zum 1. Mai auch ein Transparenzgesetz geben. Und das sind so Themen, die kommen immer und immer wieder. Und das ist, glaube ich, wichtig, dort informiert zu bleiben. Denn ich denke, aufgrund dieser Krankenhausstrukturreform wird sich die Ambulatisierung noch einmal verändern. Die Ambulatisierung wird sich auch noch mal verstärken. Deswegen kann ich nur an die Hand geben, sich über die politischen Veränderungen regelmäßig zu informieren, aber auch ins Gespräch zu gehen, über Praktika mit entsprechenden Praxen, Praxisinhabern. Es gibt ja auch regelmäßig Kongresse und an Kongressen nehmen auch die ein oder anderen Praxen auch teil, vielleicht auch mal mit Vorträgen und da kann man auch direkt ins Gespräch gehen mit denjenigen und sich einmal austauschen und auch Erfahrungen sammeln, wie du das bei deinem Erfahrungsbericht auch gerade sammeln konntest. Vielleicht gibt es da dann auch nochmal einen besseren Einblick, will ich überhaupt in die Praxis oder nicht? Also oftmals ist es ja auch manchmal die Arbeitsbedingungen, die einen da zu den Gedanken verleiten, vielleicht möchte ich doch noch mal etwas ändern. Aber gleichzeitig als Praxisinhaber, Inhaberin oder Inhaber möchte ich ja auch gute Medizin leisten. Und zu guter Medizin heißt vielleicht auch Geräteanschaffung, Leistungen, die vielleicht über die gesetzlichen Kassen hinausgehen, an Angebot schaffen etc. Und da ist ja wieder eine ganze finanzielle Kette, die dahinter steckt. Wie ich so etwas ermittle und berechne, bräuchte man fast schon einen Finanzberater beiseite, um ja da auch richtig Entscheidungen treffen zu können.
Was ist denn eigentlich dieses Transparenzgesetz?
Dass jede Patientin, jeder Patient die Möglichkeit hat, einzuschätzen, wo ich am besten behandelt werden kann. Das bedeutet, anhand von Fällen, Komplikationen, Schwerpunkten kann ich mich über Krankenhäuser in einem zentralen Portal informieren, wo ich am besten hinfahren kann, wenn ich eine bestimmte Problematik hat, also wenn ich mich jetzt im Falle von einer Krebserkrankung behandeln lassen möchte, und dann kann ich mir die Krankenhäuser anschauen, wo ist die beste Versorgung für mich, um nur zu den Krankenhäusern zu fahren, die für diese bestimmten Eingriffe auch spezialisiert sind.
Okay. Ich könnte mich jetzt darüber ein bisschen auslassen, weil das kann man glaube ich mit zwei Seiten sehen. Klar, dass diese Fokussiegel jetzt nicht das Nonplusultra sind, das ist klar, finde ich auch, weil die sind letztendlich nur gekauft, das mal so am Rande. Und aber so ein Transparenzgesetz kann natürlich auch zu Verschiebungen führen. Also ich kann es nur aus unserer Klinik sagen, wir sind eine Hochspezialklinik, die hauptsächlich auch viele schwere Fälle bekommt. Wir sind die einzige Anbindung für Berlin-Brandenburg, was Herzchirurgie angeht. Dass bei uns die Mortalität natürlich höher ist, ist klar. Aber das kann natürlich auch zu Verzerrung führen. Und dass natürlich auch die Kliniken, die dann halt ein gutes Ranking haben, total überlaufen sind und andere Kliniken, die durch warum auch immer welche Gründe ein schlechteres Ranking bekommen, weniger Patienten erhalten, das ist dann natürlich auch schwierig. Aber gut, das ist jetzt...
Ja, das ist durchaus zu diskutieren. Also das Transparenzgesetz wird auch befürwortet. In einigen Fällen wird es auch kritisiert, dass es sehr auch bürokratisch ist. Mit dem Transparenzgesetz geht ja auch die Krankenhausstrukturreform einher. Diese Krankenhausstrukturreform soll ja auch die Finanzierung der Krankenhäuser beeinflussen. Das bedeutet, es wird nicht nur nach Fällen bezahlt, sondern es gibt auch Vorhaltepauschalen. Krankenhäuser, die ein bestimmtes Level haben, bestimmte Fachkliniken, die erhalten eine entsprechende Vorhaltepauschale. Also sage ich mal, ich habe eine Stroke-Unit, die darf ich dann vorhalten, unabhängig von den Patienten, die ich behandle, kriege ich da eine entsprechende Finanzierung, und der Rest wird dann über Fälle finanziert. Und das wird definitiv zu einer, wie du ja schon sagst, kompletten Verschiebung und Verzerrung führen. Das führt auch bereits dazu, dass Nordrhein-Westfalen ist da auch Modellprojekt dafür, dass einige Krankenhäuser auch oder Gruppen Insolvenz anmelden, weil auch vielleicht die eine oder andere Finanzierung fehlt. Mit diesem Gesetz soll es auch eine entsprechende Finanzspritze geben für angeschlagene Krankenhäuser. Und das wird die Krankenhauslandschaft verändern. Und auch für zukünftige Medizinerinnen und Mediziner heißt das auch, dass sich bestimmte Strukturen verändern werden. Es kann sein, dass kleinere Krankenhäuser ihre Einzelabteilungen vielleicht auch schließen müssen oder Schwerpunkte in der Ambulantisierung setzen, weniger auf die stationäre Behandlung von Patienten und bestimmte Krankenhäuser auch Fachabteilungen abgeben müssen oder dazugewinnen.
Und jetzt zum Thema Praxis. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es für Leute interessant ist, die grundsätzlich in die Praxis gehen möchten. Aber würdest du auch sagen, dass die Praxiserfahrung für Studierende grundsätzlich wichtig ist, also auch unabhängig davon, ob sie später in der Klinik arbeiten möchten oder sich niederlassen möchten?
Definitiv. Also die Erfahrung in der Praxis ist grundsätzlich wichtig. Das ist, glaube ich, auch Konsens bei vielen Experten. Nicht ohne Grund wird auch die Approbationsordnung, wird das auch dort berücksichtigt. Denn selbst wenn man im Krankenhaus arbeitet, man erhält ja auch Zuweiser von Praxen oder von anderen Ärztinnen und Ärzten. Und diesen Prozess einmal kennenzulernen, wie begann das letztendlich mit dem Patienten? Der Patient hat ja auch eine entsprechende Historie. Wenn der im Krankenhaus dann ein Erstgespräch hat, dann ist oftmals ja auch schon vieles passiert, entsprechend in Sicht der Krankheitsgeschichte. Und so versteht man erst auch, wie erfolgt die Behandlung in der Praxis, welchen Herausforderungen haben sie vielleicht auch Praxen zu kämpfen, um dann einmal ein gesamtes Bild zu bekommen, wie erfolgte die gesamte Behandlung dieses Patienten von Beginn an.
Könntest du dir vorstellen, dass man so einen Anreiz schafft für Studierende, den ambulanten Bereich schon in der Ausbildung kennenzulernen?
Das macht definitiv Sinn, auch die Zeit zu nutzen und in Praxen zu rotieren für Praxisphasen, aber auch, wenn man jetzt ein Sommerpraktikum oder Ähnliches macht, zu schauen, wie funktioniert eigentlich eine Praxis. Es gibt ja viele Anbieter auch für internationale Praktika in solchen Praxen auch. Also wenn man jetzt in die USA oder andere Länder geht, gibt es ja Rotationsmodelle, wo man doch das eine andere, die eine andere Formulatur oder Praktikum auch in so einer Praxis machen kann. Das heißt, da vielleicht auch den Blickfeld öffnen, nicht nur auf das Krankenhaus fokussieren, sondern auch auf ambulante Einrichtungen. Tatsächlich muss man ja auch sagen, es gibt verschiedene Länder, wo der Fokus viel mehr auf die Ambulantisierung gelegt wird, dass viel mehr ambulante Fälle auch behandelt werden als stationäre Fälle. Das ist ja auch das, was wir uns in Deutschland oder einer oder anderen Stelle von der Politik gewünscht wird, dass mehr ambulant gemacht wird, weniger stationär. Und das ist in einigen Ländern wie beispielsweise Spanien ja auch der Fall, dass vieles auch ambulant durchgeführt wird. Und da ist es ja umso wichtiger zu wissen, wie sieht die ambulante Behandlung aus.
Die ambulante Seite, die ambulante Medizin zu stärken, ist absolut sinnvoll. Aus meiner Zeit, als ich in der Rettungsstelle war, haben halt viele Hausärzte überweisen müssen in die Notaufnahme, weil sie einfach an kapazitäre Grenzen gestoßen sind. Und ich kann es verstehen. Natürlich ist es für einen in der Notaufnahme dann so ein bisschen unverständlich, dass dann Fälle, die jetzt nicht so akut sind, dann in die Notaufnahme gehen. Aber wohin denn sonst? Also wenn die Hausärzte und Hausärztinnen komplett zulaufen oder auch die Niedergelassenen grundsätzlich, dann ist der letzte Ausweg die Notaufnahme. Und das muss man beenden.
Definitiv. Das ist ein Phänomen, was ja auch immer mehr deutlich wird, dass Notaufnahmen dann überlastet werden für Fälle, die eigentlich in die Praxis gehören, durch die geringe Anzahl auch an Praxen. Und die hohe Anzahl an Patienten, ich meine, wir haben auch einen demografischen Wandel, wir haben auch alternde Gesellschaft, damit einhergeht, ist ja auch eine höhere Morbidität. Das führt natürlich dazu, dass die Nachfrage steigt. Wenn man dann auf seinen Facharzttermin Monate warten muss, ist das natürlich eine Herausforderung. Und das bringt natürlich auch Patientinnen und Patienten dazu, die Notaufnahme für Fälle zu benutzen, die eigentlich für die Praxis angedacht sind, aber die mit sehr, sehr langen Wartezeiten verbunden sind.
Ich habe in meinem Studium ein Blockpraktikum bei einem Hausarzt gemacht und ich war auch von vornherein erstmal so, okay, wir müssen das machen. Ich habe zwar überhaupt keine Lust da drauf und ich mache das jetzt. Und ich kann euch sagen, ich nehme den Spoiler vorweg, es war super. Es war wirklich eine der besten Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch der größte Gewinn auch irgendwo. Ich habe in dieser Zeit extrem viel gelernt, medizinisch. Und ich fand es richtig, richtig hilfreich. Es war auf Rügen. Da muss man tatsächlich noch ein bisschen mehr mit versorgen. Da macht man auch ein bisschen chirurgisch und auch ein bisschen Kinderheilkunde, weil einfach auch die Auswahl an Niedergelassenen sehr begrenzt ist. Und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit, dass ich eine Niederlassung tatsächlich super finde. Deswegen sollte sich niemand davor versperren und offen dafür sein, das einfach mal auszuprobieren. Das ist ein absoluter Gewinn, finde ich.
Definitiv. Und Allgemeinmedizin erfordert ja oftmals eine Differentialdiagnostik mit unterschiedlichen Diagnostikmethoden. Also das Thema Ultraschall ist ja auch etwas, was oftmals in der Allgemeinmedizin Einsatz findet. Ganze Check-ups etc. Also der Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin ist ja die erste Anlaufstelle für entsprechende Patienten. Von daher ist damit ja auch eine große Expertise mit verbunden.
An der UMCH, wo du ja bist, wird nicht nur in Lehrkrankenhäusern gelehrt, sondern es gibt auch Rotationen in Praxen. Wieso legt ihr da so einen Schwerpunkt?
Die Ausbildung in Praxen ist insofern wichtig, dass Praxen auch ein großer Bestandteil unserer medizinischen Versorgung ist. Das findet wenig Aufmerksamkeit grundsätzlich und wir haben auch die große Herausforderung, dass wir ja händeringend nach medizinischem Fachpersonal für Praxen auch suchen. Die Erfahrung ist ja auch, es gibt zahlreiche kleine Fächer oder sogenannte kleine Fächer, wie beispielsweise die Dermatologie oder die Augenheilkunde. Das sind Fächer, wo Studierende in dem deutschen Studium ja kurz durchrasen, aber wenig Bezug dazu haben. Und dadurch hat man gar nicht die Möglichkeit, diese Fachbereiche kennenzulernen. Und richtig kennenlernen kann man diese Fachbereiche, wenn man auch einmal mal in der Praxis ist und auch einmal sieht, wie arbeitet eigentlich ein Augenarzt, eine Augenärztin, welchen Geräten wird dort gearbeitet, welche Patienten kommen denn eigentlich dorthin, Das ist nicht nur die operative Therapie, sondern auch die konservative Therapie. Wie funktioniert das Ganze? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt erst ist nochmal ein Jahrgang die Augenheilkunde durchlaufen und ich hole dann auch natürlich immer Feedback ein, sowohl von Studierenden, aber auch von den Praxen. Und die haben total Spaß daran. Die waren auch ganz überrascht von den Studierenden, von dem Studieninteresse zu dem Fach. Also die haben nicht viel erwartet, weil für die auch Augenheilkunde ist für die ein besonders wichtiges Fach. Das würden die ja nicht praktizieren.
Ja.
Aber von außen wird es immer als Randfach wahrgenommen. Und das Studieninteresse war sehr, sehr hoch, sodass Studierende da auch schon für ein zusätzliches Sommerpraktikum und so weiter angefragt haben. Also die wollten nochmal wiederkommen, einfach auch weil je nach Praxisgröße operieren ja auch Praxen auch. Also Praxis heißt nicht nur klassische konservative Therapie, Praxis heißt auch operative Behandlung. Das kommt immer darauf an, wie groß so eine Praxis ist. Und wenn man dort einen Einblick bekommt in diesem hochspezialisierten Bereich, dann ist das schon ein sehr großer Gewinn.
Du koordinierst die Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen der UMCH in Deutschland und Europa. Was macht eine gute Lehrpraxis aus?
Natürlich gibt es verschiedene Qualitätskriterien, die eine Lehrpraxis erfüllen muss. Das sind Ausstattung, Personal und so weiter. Wichtig ist, dass sie natürlich die Kapazitäten dafür haben, Studierende aufzunehmen und eine gewisse Diversität an Patienten auch aufweisen können. Also das heißt, dass man unterschiedliche Arten von Patienten und Herausforderungen auch sehen kann, miterleben kann und den Studierenden oder die Studierende auch gut einbinden kann in solche Praxisabläufe. Wenn man so eine Praxisphase erleben möchte, dann will man ja nicht nur zugucken, nicht nur zuhören, man möchte ja auch was erklärt bekommen, man möchte auch vielleicht assistieren oder auch Dinge selber durchführen. Und das gilt es dann Schritt für Schritt, die Studierenden dann dort ranzuführen und die auch selber ausprobieren zu lassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das einfach zu ermöglichen als Praxis.
Ist auf jeden Fall spannend und da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also wer jetzt denkt, dass die Arztpraxis ein Weg mit Ende ist, der denkt leider falsch. Also da ist, glaube ich, noch viel Wandel drin, wie du schon gesagt hast. Und da werden wir noch viel, viel Veränderungen und Neuerungen sehen, die das Fach bestimmt noch ein bisschen noch spannender machen. Was würdest du sagen, muss neben dem Ausbau der ambulanten Ausbildung noch getan werden, um mehr Medizinstudierende für den ambulanten Sektor zu begeistern?
Es gibt, denke ich, verschiedene Faktoren, die relevant sind, um die Ambulanz attraktiver zu machen. Das Wichtige ist natürlich, die Ambulanz an sich hat ja vielleicht auch das eine oder andere Imageproblem. Wie du ja auch schon sagst, im Studium war das so, was ich muss da durch. Und im Nachhinein denkst du dir vielleicht, ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Also es geht ja auch um die Informationen, die dort fließen, die ich vielleicht zu Beginn des Studiums bekomme. Es herrscht ja immer noch das klassische Image, wenn ich Medizin studiere, dann gehe ich ins Krankenhaus. Eine Ärztin, ein Arzt ist in einem Krankenhaus tätig. Und ich glaube, da braucht es informativ auch so einen kleinen Imagewandel, was eigentlich medizinische Tätigkeiten beinhaltet. Und natürlich das Wissen, was muss ich eigentlich als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber machen, welche Herausforderungen habe ich? Was heißt denn eigentlich, Mitarbeitende zu haben? Was heißt es, Gerätschaften kaufen zu müssen, Praxen übernehmen zu müssen? Das wäre so ein Thema, was vielleicht auch inhaltlich im Studium, nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie als Modul der Existenzgründung oder ähnliches Bestandteil finden sollte.
Wie können Medizinstudierende aktiv dazu beitragen, die Zukunft der Ambulantisierung mitzugestalten?
Diskutieren, diskutieren, diskutieren. Ich glaube, das Ganze ins Gespräch bringen, sich auch auf Kongressen dazu auch austauschen, Stellung auch dazu beziehen und natürlich in der Praxis sich selber auch einen Einblick zu machen und zu sehen, wie funktioniert so eine Praxis auch, wie funktioniert so ein medizinisches Gesundheitszentrum. Weil letztendlich Medizinstudierende sind sehr gut vernetzt. Die tauschen sich auch gut aus, semesterübergreifend. Jüngere Medizinstudierende greifen auch auf Erfahrungen von älteren Medizinstudierenden zurück. Deswegen ist es auch besonders hilfreich, sich dort auch einmal auszutauschen und die Erfahrungen, die man gemacht hat, zu teilen und die klassische Vorstellung einer Praxistätigkeit nochmal vielleicht ins richtige Licht zu rücken.
Ja, gute Idee. Also ich versuche es auf jeden Fall. Die PJlerInnen und PJler, die wir bei uns haben, also versuche ich schon immer davon zu überzeugen, dass Praxis jetzt nicht das Schlechteste ist. Und ja, ihr könnt das dann definitiv auch machen. Ich danke dir für deine Zeit. Es war super spannend. Und gerade das Politische, das könnte ich, glaube ich, noch länger diskutieren, aber dafür haben wir heute nicht genug Zeit. Also vielen Dank auf jeden Fall und bis bald vielleicht.
Sehr gerne, bis bald.
Das war Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel. Moderation Florentine Klemann. Projektleitung Nadine Spöri. Redaktion Dr. Vera Prinosil, Alina Schulte und Ines Elsenhans. Produktion und Technik Johannes Sassenroth und Benze Böritz.